Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Kommunikationsfähigkeit ist und bleibt die stärkste Kompetenz von Führungskräften im digitalen Zeitalter. Das ist ein riesen facettenreiches Thema.
Barbara Liebermeister ist Autorin, Rednerin und Expertin für Digital Leadership. Sie rückt individuelle Stärken in den Mittelpunkt und setzt auf die Marke Mensch. Barbara Liebermeister geht die Herausforderung der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital ist egal, was zählt, bist du. Mir gegenüber sitzt Dr. Martina Pesic. Sie gilt als herausragende Expertin im Bereich der Verhandlungsführung. Ihre Expertise, geprägt durch ihre Dissertation über Emotionen in Verhandlungen, führte sie in leitende Positionen im Vertrieb und Einkauf. Und dort hat sie natürlich auch entscheidende Verhandlungsprojekte erfolgreich gesteuert. Heute steht sie an der Spitze ihrer eigenen Unternehmensberatung, die spezialisiert ist auf Verhandlungsmanagement. Und insofern nimmt sie regelmäßig die unterschiedlichsten Rollen ein, nämlich als Verhandlungscoach, als Trainerin und Beratung, die Unternehmen unterstützt, Führungskräfte unterstützt in unterschiedlichsten Branchen, um ihre Verhandlungsergebnisse, zu optimieren. Was sage ich? Ist ja klar. Und außerdem hältst du auch Vorträge dazu. Und mich würde jetzt interessieren, zuerst mal Hallo Martina, habe ich schon Hallo gesagt?
Hi, hallo Barbara, hi, ich freue mich sehr dabei zu sein hier mit dir zusammen.
Ja, du, ich auch, weil da steht ja, du bist ja Sparringspartner, ne? Du machst dann kurze Briefings, mehr umfassende, mehrtägige Trainings. Du bist als Shadow Negotiator gefragt, da gehen wir nachher noch drauf ein. Du machst selber aktive Verhandlungsführung und du bist sogar interimsmäßig im Management im Einsatz. Da betreust du ganze komplette Projekte mit strategischer und operativer Verantwortung. Mein lieber Herr Gesangverein, das hört sich ja mal spannend an. Mensch, Martina, ich bin so gespannt. Ich habe mir ein paar sehr interessante Fragen für dich ausgesucht, denn herzlich willkommen, liebe Hörer und liebe Hörerinnen da draußen. Mich hat zuerst mal interessiert, was dich inspiriert hat, sich auf das Thema Emotionen in Verhandlungen zu spezialisieren. Du hättest dich ja einfach auf Verhandlungstechnik konzentrieren können, aber das Thema Emotionen in Verhandlungen. Ja, erzähl.
Ja, ich habe natürlich meine Verhandlungsexpertise umfasst natürlich alle Bereiche. In meiner Doktorarbeit habe ich mich allerdings auf Emotionen in Verhandlungen fokussiert, weil ich einfach sehr, sehr häufig erlebt habe, dass Verhandlungen, obwohl sie ökonomisch sinnvoll sind, dann trotzdem gescheitert sind. Und zwar nicht etwa, weil es keinen Einigungsraum gab, sondern weil die Menschen respektlos wurden, weil Emotionen hochgekocht sind und weil es dann für die eine Seite einfach eine höhere Befriedigung ist, Nein zu sagen, aufzustehen und zu gehen. Na, und das fand ich total interessant und dem wollte ich auf den Grund gehen, weil ich gesagt habe, Mensch, da lassen wir ganz schön viel Geld auf dem Tisch liegen, wenn wir dieses in Anführungsstrichen Problem oder diese Herausforderung nicht managen können. Und das ist der Hintergrund gewesen, weshalb ich mich mit Emotionen in Verhandlungen befasst habe.
Die Digital No-Gos.
Der häufigste Grund, warum Verhandlungen scheitern, ist mangelnder Respekt oder auch überkochende negative Emotionen und nicht die Fachexpertise. Liebe Martina, wie haben denn deine Erfahrungen im Vertrieb und Einkauf deine Sicht auf Verhandlungsführung geprägt? Also was hast du selber in deinen Positionen im Vertrieb und Einkauf kennengelernt? Du hattest mir ja mal die Geschichte erzählt, was dich überhaupt inspiriert hatte, Verhandlungsexpertin zu werden. Denn im Prinzip, ich darf mal den Ausdruck wählen, hast du das ja fast mit der Muttermilch aufgesogen.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Also ich bin quasi, während andere quasi Babysitter hatten und Nannies, war quasi meine Betreuung im Blumenladen meiner Mutter. wo ich direkt nach der Kita eigentlich immer ganztägig war, also den anderen halben Tag, und da schon relativ früh in Kontakt mit Kunden gekommen bin und vor allem das Mindset meiner Mutter mit aufgesogen hat. Und bei ihr war das immer, sie meinte: Mensch, Martina, Blumen braucht eigentlich kein Mensch, ja, und trotzdem kommen die Menschen gerne hier rein. Jeder hat einen Geldbeutel und unser Ziel ist es, so viel wie möglich rauszuholen, und zwar so, dass die Menschen happy sind, uns weiterempfehlen und selber wiederkommen.
Aber
Und
wie
das ist, ja,
großartig
das
ist das? Also toll, kein Wunder. Und wenn du da nachher dann noch ein Studium und deinen Doktor draufsetzt, wenn das denn flutscht. Aber Hand aufs Herz, liebe Martina, wie hat sich denn die Verhandlungsführung aus deiner Sicht durch die Digitalisierung verändert? Weil sind Verhandlungen und dann auch gerade Emotionen, wir Menschen haben ja unterschiedlichste Sinne, um unsere Umgebung und das Gegenüber aufzunehmen, ist das nicht eher etwas für in Präsenz und insbesondere, wenn es um ganz schwierige Verhandlungen geht?
Also ich bin grundsätzlich, ich führe sehr viele Verhandlungen digital. Ich bin allerdings auch sehr geschult, ne? Das heißt, ich bin, für mich ist es relativ einfach, auch mit etwas weniger sogenannten Social Cues herauszufinden, wo mein Partner gerade steht, wo er emotional gerade steht. Und auch dieses zwischen den Zeilen lesen, das kann ich digital grundsätzlich auch sehr gut. Ich würde empfehlen, jemand, der vielleicht nicht ganz so feine Antennen hat, tatsächlich bei einer sehr, sehr schwierigen Verhandlung diese lieber face-to-face führen zu lassen, also zu führen, oder sich dann eben eine Expertin zu holen, die dann in seinem Namen verhandelt oder gemeinsam mit ihm im Tandem oder ihr. Wenn man eben zu zweit ist, entgeht einem weniger an Social Cues, das ist dann schon hilfreich. Was ich festgestellt habe, ist, dass tatsächlich der Grad an Missverständnissen oder die Häufigkeit deutlich zugenommen hat und die Konflikte, ne, also ich meine, Verhandlungen sind ja immer, das sind ja Konflikte immer immanent, ne? Also das ist ja, wenn wir keinen Konflikt hätten, hätten wir keine Verhandlung, ne? Weil Konflikt heißt ja, ich möchte etwas, was du mir erstmal nicht geben möchtest. Das heißt, ich muss dich dazu bringen, es mir zu geben. So. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann, ist schwierige Themen. Einfach weil es einem unangenehm ist, versuchen es per Mail zu lösen. Also da kann ich aus eigener Erfahrung berichten, dass selbst wenn man wirklich geschult ist und auf der anderen Seite jemand geschult ist, wir werden es nie eins zu eins so hinkriegen, dass wir beide das gleiche Verständnis haben. Es wird immer in einem gewissen Verständniskontext, in dem sich der Gegenüber jeweils befindet, reingelegt. Und wenn er emotional ohnehin schon aufgeladen ist und an einer sogenannten Refraktärphase ist, also Refraktärphase heißt einige Sekunden, vielleicht sogar Minuten, wo wir einfach null ansprechbar sind oder alles, was reinkommt, passend zu dieser Emotion filtern. Das heißt, wenn ich wütend bin oder negativ emotional, dann werde ich jede Information genau mit dieser Brille lesen. Und wenn wir uns zumindest mal in einem Videocall sehen, ja, habe ich die Möglichkeit, eben darauf nochmal einzugehen, vielleicht auch die feinen Mimiken zu nehmen, vielleicht auch mal zu sagen: Mensch, ich sehe gerade, ich habe vielleicht gerade einen wunden Punkt getroffen, das tut mir leid. Magst du mir einmal erzählen, was gerade hier, ne, welchen Fehler hier ich begangen habe oder was gerade passiert ist? Na,
Ja.
diese Möglichkeit hat man nicht. Und auch gerade bei schwierigen Verhandlungen würde ich auch sagen, man hat, also während man einfach den Laptop zuknallen kann beim Videocall, ist das, wenn man sich face to face sieht, hat man zumindest noch die Chance, diese paar Sekunden, in denen der eine aufsteht und zur Tür geht, um noch einzuwirken auf die Verhandlung. Das heißt, diese paar Sekunden können extrem wertvoll sein, um den anderen gegebenenfalls auch wieder an den Verhandlungstisch zu holen oder zumindest mal einen respektvollen Abschluss dann auch zu finden, ne? Um wieder respektvoll gesichtswahrend und respektvoll einsteigen zu können.
Dein Digital Hack.
Je schwieriger die Verhandlungen oder die Gespräche sind, aber auch je emotional geladener, umso eher den persönlichen Weg wählen. Kannst du denn ein Beispiel geben, wie du als Shadow Negotiator eine Verhandlung erfolgreich begleitet hast? Weil so Schattenverhandler, das ist für uns Laien ja so eine Blackbox. Da stellen wir uns so einen Spion im Hintergrund vor. Wie läuft denn sowas ab? Oder wann würde ich dich als solche Person zu mir an den Tisch sitzen?
Es passiert tatsächlich häufig, dass ich reingeholt werde in der Verhandlung. Das heißt, wir haben beispielsweise im Hintergrund ein gemeinsames Dokument, in dem ich dann eben auch reinarbeiten kann. Und Mein Mandant sagt, Mensch, Martina, jetzt kommt gerade ein Punch von der Seite. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hilf mir. Ja, und da zum Beispiel in dem Moment schreibe ich wirklich die Sätze komplett vor, die er dann im Endeffekt auch sagen kann, er oder sie. Ne? Und das hilft dann auch wieder in die Verhandlung reinzukommen. Oder wenn ich merke, Mensch, da die andere Partei versucht jetzt gerade verhandlungstaktisch meinen Mandanten in eine ungünstige Lage zu versetzen. Da schreibe ich auch direkt Regieanweisungen, wie sie den Verhandlungspartner wieder auf den richtigen Track reinbringen kann. Na, also im Endeffekt geht es auch darum, Kontrolle zu bewahren, Kontrolle zu gewinnen und eben diese Flexibilität. Oder ich meine, generell, wenn der andere ein Ultimatum setzt oder eine Drohung, da kommunikativ dagegen anzugehen, den anderen aus der Festlegung wieder rauszuholen, das ist im Endeffekt das, was ich dann in dem Moment mache. Ne? Und ich habe natürlich den Gesamtblick und sorge dafür, dass mein Mandant seine Ziele erreicht.
Aha,
in dem Fall.
Fällt mir gerade in dem Zusammenhang ein, machst du das nur im wirtschaftlichen Bereich oder auch im privaten Bereich?
Also grundsätzlich, also eher im wirtschaftlichen grundsätzlich. Ich habe tatsächlich, gibt es häufig auch mal so ein Zwischending, sage ich mal, wenn beispielsweise sich Gesellschafter nicht mehr verstehen, also man eigentlich so eine Gesellschafterscheidung in Anführungsstrichen hat. Da bin ich dann tatsächlich auch, und das die Menschen kennen sich ja sehr gut. Es geht dann auch teilweise wirklich um viel privat. Also es wird dann auch privat, weil sie dann auch befreundet sind. Das macht das natürlich schon noch schwieriger. Das heißt, das würde ich sagen, sind dann schon eher auch Situationen, die halb privat, halb beruflich sind. Also immer natürlich mit dem beruflichen Kontext dann auch oder mit der Gesellschaft. Allerdings geht es dann einfach auch um schmerzhafte Erfahrungen im Privaten und einfach, dass sie sich festgekeilt haben. Und da komme ich dann eben auch rein und versuche dann eben den anderen zu stabilisieren und hier emotional wieder auf eine Ebene zu bringen, dass sie miteinander kommunizieren können. Ja.
Ist das denn grundsätzlich deine Haltung zu Verhandlungen? Es gibt in dem Sinne keinen Gewinner, keinen Verlierer. Es muss für beide oder für mehrere Parteien das Optimum erreicht werden. Weil wenn das das ist ja dann schon eine grundsätzliche Haltung und man geht unter Umständen schon viel softer in diese Verhandlungen hinein.
Also mein Ansatz oder den Ansatz, den ich entwickelt habe, ist ein Value-Based Negotiation Ansatz. Das heißt, bei mir geht es grundsätzlich eher darum, dass wir gemeinsam den Wert aufbauen. Und wirklich in meiner Erfahrung, vor allem mit dem Vertrieb ist, aber auch mit dem Einkauf, dass viel zu schnell in Preisdiskussionen eingestiegen wird oder in Preisverhandlungen, während die andere Seite den Wert noch gar nicht verstanden hat. Ne?
Okay.
Also das heißt, es geht wirklich erstmal darum zu verstehen, wo drückt der Schuh? Wie kann ich ein Modell bauen? Also ich nenne das auch gern Verhandlungskuchen. Ne? Wie kann ich den Verhandlungskuchen vielleicht erweitern mit nochmal einer Schicht Pudding, vielleicht nochmal Sahne, vielleicht noch ein paar Kirschen drauf? Also so, dass es schmackhaft ist für beide Seiten. Und während dieses Prozesses, das ist ja ein vertrauensvoller Prozess, wo etwas ein sehr, sehr positiver Prozess, ein kreativer Prozess, der einfach auf dem sehr viele positive Emotionen auch entstehen und auch die Wahrnehmung der einen, also quasi der Seite von meiner Mandantenseite dann auch, dass sie wirklich ehrlich daran interessiert sind, ein gutes Ergebnis zu finden oder eine gute Lösung und vielleicht auch mit ein paar kreativen Ideen reinkommen, die andere Seite gar nicht erst gekommen ist. Und dieses positive Momentum bringen wir dann in die Verhandlung rein, also quasi in die dann Value-Aufteilung. Das heißt, wenn wir den Kuchen aufteilen und können dann von diesen positiven Emotionen und diesem Vertrauen zehren. Ne? Und letztendlich ist nicht das Entscheidende, wie viel wer wirtschaftlich rausholt, finanziell oder wirtschaftlich, weil das ist ohnehin nicht wirklich messbar. Wir haben ja in Verhandlungen immer eine gewisse Informationsasymmetrie. Das heißt, man wird es nie 100% sagen können, vor allem weil eben es gibt eben finanzielle Themen, die wertvoll sind für die Parteien. Es gibt aber auch Non-Financials, die wertvoll sind, also nicht finanzielle Themen. Und das heißt, es ist halt das Gesamtpaket. Und wichtig ist eben nicht, wie viel kriegt wie wer, sondern welches Gefühl hat er am Ende der Verhandlung? Das heißt, ich muss dieses Gefühl managen. Ich muss ihm ein gutes Gefühl am Ende quasi hinterlassen. Deswegen, was bei mir zum Beispiel der Fall ist, egal mit wem ich verhandelt habe, egal, auch wenn die eine Seite tatsächlich nur mit ein paar Krümeln finanziell rausgekommen ist und wir vielleicht den ganzen Kuchen hatten, Es gibt keine Verhandlung, in der nicht die andere Seite gesagt hätte, Mensch, mit der Frau Dr. Pesic würden wir jederzeit wieder verhandeln. Das war so eine schöne Erfahrung. Das hat einfach respektvoll im Umgang. Sie hat Lösungen gefunden, auf die wir selber nie gekommen wären. Einfach so Zusatzwert, für den es dann einfach, ne, wenn der Kuchen einfach so groß ist, dann ist selbst ein kleines Stück einfach riesig, ne? Und das ist halt, das ist eben dieses Gefühl, weil gerade in der heutigen Zeit, und das hat sich schon stark gewandelt, geht es eben eher um langfristige Beziehungen statt um den schnellen Gewinn. Und das muss man eben einfach immer wieder im Hinterkopf behalten.
Deine Digital Mission.
In der heutigen Zeit geht es nicht nur um Schnelligkeit, sondern auch um tragfähige, zukunftsfähige Beziehungen. Ja. Und dazu kann ja jede Erstverhandlung ein Meilenstein sein. Finde ich toll. Martina, welche Fähigkeiten sollten denn deiner Ansicht nach Führungskräfte entwickeln, um in digitalen Verhandlungen erfolgreich zu sein? Kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall gibt es Fähigkeiten, die man sich aneignen sollte. Also erstmal als Führungskraft ist es entscheidend, dass wir unserem Team auch einen Rahmen vorgeben. Das heißt, einen Rahmen, in dem das Team autonom verhandeln kann. Das heißt, unser Team befähigen, autonom zu verhandeln. Das heißt, es ist auch ein Stück loslassen. Und ich sage das bewusst auch für Kontrollfreaks, in Anführungsstrichen, oder für Menschen, die einfach denen Kontrolle wichtig ist. Auch da ist es möglich, auch da gibt es Möglichkeiten, wie man Kontrolle behalten kann, also wie ich Kontrolle behalten kann, aber mein Team trotzdem autonom ermögliche, diese Verhandlung in meinem Sinne zu führen. Und das ist ganz wichtig, diese Trennung auch in der Lage zu sein, diese Trennung dann auch zu vollziehen und nicht, wie wir nennen die dann gerne Superman, dann reingeflogen zu kommen in die Verhandlung und dann alles aufwiegen zu lassen und ein Chaos zu produzieren. Das sollte bitte nicht der Fall sein, sondern ganz klar das Team enablen, handlungsfähig zu sein und auch ein gutes Standing dann in der Verhandlung zu haben. Und was wichtig ist, wenn ich als Führungskraft selber die Verhandlung führe und beispielsweise eben ein CEO hinter mir habe, der dann der Entscheidungsträger ist oder der Entscheider für die Verhandlung, da ist es wichtig, dass ich schaue, dass ich so lange wie möglich flexibel bleibe in der Verhandlung, die Bälle in der Luft halte, die andere Partei und mich selber aus der Festlegung wieder reinhole. Das heißt, wenn ein Ultimatum kommt, wenn eine Drohung kommt, wie ich damit kommunikativ umgehe, um ihn wieder an den Tisch zu bringen. Das ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Fähigkeiten. Und grundsätzlich natürlich, also ne, würde ich immer raten, ein ambitioniertes Ziel zu setzen, nicht einfach nur ein realistisches, sondern das darf gern ambitioniert sein. Und die beste Möglichkeit, wie man es schafft, dieses ambitionierte Ziel bis zum Ende durchzuhalten, ist es, wenn man sich diese drei einfachen Worte merkt, quid pro quo. Was meine ich damit? Nur eine Konzession machen, das heißt nur etwas hergeben, wenn ich dafür etwas zurückbekomme.
Wow, cool. Das ist ja mal ein toller Schlusssatz oder ein ganz tolles Werkzeug, ein toller Hinweis für Verhandlungsführung. Ich würde sagen, nicht nur im Rahmen der digitalen Medien. Ganz herzlichen Dank, liebe Martina, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Und ich danke dir, Barbara.
Vielleicht war es nicht das letzte Mal, sage ich immer, weil ich habe mehrere Interviewpartner und Partnerinnen schon häufiger gehabt, weil es ja doch in den Spezialbereichen so viel zu erzählen gibt und so viele Impulse und unterschiedliche Facetten, dass es immer wieder ein Fest für alle Sinne ist, sozusagen. Vielen Dank dir und vielen Dank, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ihr findet Martina Pesic natürlich total aktiv in den sozialen Medien. Wir sind auch miteinander verlinkt, selbstverständlich. Und scheut euch nicht nur, dass sie sehr präzise ist und auf den Punkt und eine tolle Verhandlungsführerin, sie ist auch mega sympathisch. Ganz lieben Dank hier, Martina.
Herzlichen Dank, Barbara, für deine warmen Worte.
Digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal, auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com.